Diese Folge wurde am 7. Februar 2025 aufgezeichnet.
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Wahlspezial des Podcasts Kaffee und Fluchen. Und wir freuen uns heute besonders, dass die Außenministerin und Grünen-Politikerin Annalena Baerbock bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr, heute hier sein zu können.
Herzlich willkommen, Frau Baerbock. Im letzten Wahlkampf waren Sie die Kanzlerkandidatin der Grünen. Wie unterscheidet sich dieser Wahlkampf vom letzten? Ist er weniger anstrengend? Und was sind die größten Unterschiede?
Also er unterscheidet sich schon in etlichen Punkten. Klar, wenn man zwar im Spitzenteam ist, aber nicht die Kanzlerkandidatin, dann ist der Fokus nicht 180% auf einem. Das heißt, da ist nicht ständig dieses Okay. Und das letzte Komma, das nehmen wir jetzt auch nochmal ganz genau unter die Lupe zugleich. Und das ist natürlich auch anders als vor 4 Jahren, bin ich nach wie vor auch Außenministerin. Das heißt, ich habe 2 Hüte den ganzen Tag auf. Und das ist dann wieder eine andere Herausforderung, weil man doch natürlich anders agiert, wenn man auf einer Wahlkampfbühne steht, als wenn man als Außenministerin spricht. Da spreche ich ja für Deutschland und nicht für meine Partei, die Grünen. Und das heißt, dass ja, das anders ist, weil man im Kopf immer so ein bisschen umswitchen muss, in welcher Rolle rede ich hier eigentlich gerade.
Haben Sie dann manchmal das Gefühl, dass Sie einer der beiden Aufgaben nicht wirklich gerecht werden? Also mussten Sie schon Termine als Außenministerin absagen für den Wahlkampf? Sie sind ja heute bei uns, wir treffen uns in Bielefeld und nicht in Amman, um irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen.
Ja, das ist schon, also ich werde von Journalisten ganz viel gefragt, oh, ist ja Wahlkampf, muss ja so anstrengend sein. Und ich sage dann, naja, also für mich ist jetzt schon mal eine Erleichterung im Vergleich zu den 3,5 Jahren davor, dass ich in der gleichen Zeitzone in Deutschland unterwegs bin und diese, was wirklich anstrengend für den Körper ist, dass man manchmal innerhalb von 48 Stunden in nicht 3 verschiedenen Städten wie in Deutschland war, sondern in 3 verschiedenen Ländern und das noch in unterschiedlichen Zeit- oder Klimazonen. Deswegen ist es auch was mir gerade echt Spaß macht, auch in Deutschland viel unterwegs zu sein, mit Menschen nochmal ganz anders im Austausch zu sein, auch ein bisschen mehr Zeit einfach zu haben, Außenpolitik zu erklären. Und sonst sehen mich die Menschen ja oft nur übers Fernsehen, dann hat man 1:30 und muss dann sagen, was ist in Syrien eigentlich los, und hierfür ein bisschen Zeit haben. Ich habe aber im Sommer ja auch eine bewusste Entscheidung getroffen, weil die Krisenlage der Welt so ist, wie sie ist, dass ich deutlich gemacht habe, die Außenpolitik wird nicht ruhen. Und deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, auch nicht Kanzlerkandidatin zu werden, weil Deutschland auch nach wie vor eine Rolle in der Welt spielt. Und da ist es gut, dass Robert Habeck mit unserem Kanzlerkandidat da rund um die Uhr im Einsatz ist und ich dann schon immer wieder auch in Situationen, zum Beispiel der Wahlkampf hat im Januar begonnen und ich bin erstmal nach Damaskus geflogen, weil die Weltlage vor allen Dingen die Außenministerin in diesem Moment brauchte. Auf der anderen Seite jetzt in der heißen Wahlkampfphase wissen ja auch alle Länder um uns herum, vor allen Dingen all unsere europäischen Freunde, dass man in Wahlkampfzeiten dann eben auch im Inland sein muss. Das heißt, so gerade ein paar europäische Termine mache ich in diesen Tagen ein bisschen weniger.
Umso mehr freuen wir uns, dass Sie bei uns sind. Viele kritisieren, dass eine Partei, die derzeit in Umfragen zwischen 12% und 15% sich befindet, überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Kann man Habecks Kanzlerambitionen überhaupt noch ernst nehmen?
Auf jeden Fall, weil wir sehen erstens, wie schnell sich vieles in der Welt verändert. Das haben diese letzten 3 Jahre auch gezeigt. Wir haben mit Amtsantritt dieser Regierung niemals gedacht, dass wir über Friedenssicherung in Europa wieder sprechen müssen, weil wir alle geglaubt haben, also meine Generation, eure Generation, vielleicht noch viel mehr, dass Europa ein Kontinent des Friedens ist. Und es hat dann für so eine Regierung ganz andere Themen plötzlich auf die Tagesordnung gebracht und damit vieles verändert. Und das sehen wir aus meiner Sicht auch gerade in den letzten Wochen durch den Ausgang der Wahl in den USA, dass das wieder vieles nochmal anders hervorgebracht hat und auch jetzt bei uns in diesen Wahlkampfwochen, wie viel sich auch innerhalb von Tagen und Wochen verändern kann. Und es hat sich ja auch so das parteienpolitische Spektrum verändert. Also beim letzten Mal ist jemand, Olaf Scholz, Bundeskanzler geworden mit ganz guten 20%. Früher wäre das unvorstellbar gewesen, weil da alle über 40% hatten. Jetzt sehen wir, dass auch die SPD gleich auf ist mit uns Grünen oder wir als Grüne gleich auf mit der SPD. Deswegen erst recht ist es so wichtig, dass wir als Grüne einen Kanzlerkandidaten aufstellen, weil noch vollkommen offen ist, welche Parteien am Ende miteinander regieren werden, wie viele Parteien es dafür braucht. Auch das ist ja neu in diesem Wahlkampf, dass die Frage, wer kommt überhaupt rein und was bedeutet das hier für die Zusammensetzung, so einen Ausschlag geben wird, auch für Mehrheiten. Und deswegen lohnt jede Stimme bei dieser Wahl. Wir haben gesehen, in Bundesländern bei uns, gerade in Ostdeutschland, wo ich herkomme, können wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen, wie wichtig es auch ist für demokratische Mehrheiten, dass jeder zur Wahl geht. Wir haben das in anderen europäischen Nachbarländern gesehen, wenn demokratische Parteien nicht mehr in der Lage sind, miteinander Regierungen zu bilden, dass dann die Rechtsextremen davon profitieren. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Wahl wirklich eine ganz wichtige und vielleicht auch ja, besondere Wahl.
Wenn wir uns auch noch mal die letzte Wahl anschauen, da war Ihre Partei Platz 1 unter den jungen Wählerinnen und Wählern. Jetzt ist es, oder bei der Europawahl war es die Union und die AfD. Wie erklären Sie sich, dass Sie gerade zu jungen Wählerinnen und Wählern nicht mehr so gut durchdringen, vielleicht gerade?
Aus meiner Sicht zeigt es vor allem das, was wir eben auch davor schon kurz angetextet haben, dass in diesen Zeiten ganz, ganz viel im Fluss ist und dass es umso wichtiger ist, und es freut mich deswegen auch sehr, heute hier zu sein und auch in vielen anderen Gesprächen mit jungen Leuten zu sein, wie wichtig es ist, über Themen zu reden. Und ich finde, erstmal ist das was total Gutes. Also früher war es ganz oft so, irgendwie mein Leben lang haben die Leute immer das Gleiche gewählt. Und im Prinzip mussten Parteien sich gar nicht anstrengen, sondern gesagt haben, ach okay, der ist sowieso Gewerkschaftler, der ist sowieso bei der SPD. Und dass wir jetzt eigentlich eine Zeit und dann vielleicht auch eine Generation haben, die sagen, überzeugt mich erstmal. Das ist ja erstmal was Gutes und macht mir Angebote. Und dann muss man, ich bin immer jemand, der auch sagt, man muss sich immer wieder reflektieren, was macht man gut, aber auch was ist nicht gut gelaufen. Dann haben wir, und ich glaube, alle Parteien zusammen und dann meine leider mit eingeschlossen, verpasst, dass die Formate, worüber man mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, halt erstens viel Social Media sind, aber insbesondere mit TikTok, sind alle demokratischen Parteien viel zu spät eingestiegen. Ich finde aus nicht ganz falschen Gründen, das waren auch immer die Argumente, die ich vorgebracht habe, gerade auch als Außenministerin, waren wir als Auswärtiges Amt auch lange nicht auf TikTok, wegen der chinesischen Einflussnahme. Ich halte nach wie vor diese Plattform für eine, die dringend stark reguliert werden muss. Werde ich zu sagen, europäische Plattform bräuchten wir eigentlich. Aber man sieht halt, solange man die Regeln nicht verändern kann, wenn man dann nicht an Bord ist, dann füllen die Lücken andere. Und das hat die AfD sehr, sehr geschickt genutzt. Das haben aber auch eben viele andere Akteure genutzt, indem man Hass und Hetze verbreitet. Und das müssen wir jetzt dringend, dringend wieder auf- und nachholen. Und darüber haben auch wir Grünen leider in manchen Debatten und Themen nicht so stark Menschen erreichen können, wie wir das eigentlich nicht nur uns gewünscht hätten, sondern aus unserer Sicht eigentlich wichtig gewesen wäre.
Das haben wir heute gesehen. Wir haben heute ein TikTok-Video mit einem Outfit-Check mit Olaf Scholz gesehen von irgendeinem jungen TikToker, den wir auch nicht kannten. Und da sind die Botschaften halt auch nicht so griffig wie wenn man einfach populistische Thesen raushaut. Also es ist, glaube ich, auch für die demokratischen Parteien oft schwieriger durchzudringen, weil es leichter ist, simple Antworten zu geben oder so. Also ich finde oft die Formate.
Um Klicks zu generieren.
Ja, und ich meine, ich fühle mich dann immer schon so alt. Ich fühle mit 44, also in der Spitzenpolitik, ich wurde vor 4 Jahren gefragt, kann man mit 40 überhaupt Kanzlerkandidatin oder Kanzlerin gar sein, weil wir ein Land sind, was leider, das lerne ich auch gerade im Ausland, echt strukturkonservativ ist. Ja, also junge Leute, ich muss erst über 50 sein, um zu sagen, okay, jetzt kann man aber richtig durchstarten. Damit vergeuden wir auch was und auch das ist gesellschaftlich, müsste sich das vielleicht mal ändern, aber es ist, wie es ist. Und damit verpassen wahrscheinlich aber auch viele Akteure und damit auch Parteien neuere Trends. Und das, man kann sich jetzt lange darüber beklagen, dass die Formate irgendwie kurz und knapp und zugespitzt sind oder man muss es halt viel stärker lernen und das versuchen wir und es gibt, finde ich, jetzt viele auch Formate, ich traue mich das manchmal auch nicht, so jetzt mal richtig zuzuspitzen. Und aber dann haben wir auch bei uns im Auswärtigen Amt gelernt, gut, da müssen wir halt auch Leute, die das können, mit an Bord holen und nicht nur Pressestelle, wie das seit 50 Jahren funktioniert, sondern Leute, die das bespielen können. Und das ist wichtig und zugleich, weiß nicht, wie ihr das seht, würde mich vielleicht auch interessieren, vielleicht kommen wir auch noch drauf, was eure Crowd so dazu denkt, dann Regulierung. Ich meine, wenn Algorithmen so eingestellt sind, dass Hass und Hetze 6-mal stärker ausgespielt wird, ja, und ich erlebe das so an meiner eigenen Person, sogar mit meinen eigenen Kindern. Eine Tochter meinte irgendwie, Mama, ich habe mal ein cooles Video jetzt endlich bei TikTok über dich gesehen, wo ich denke, okay, ich bin 3 Jahre Außenministerin, weil auch gerade von außen gesteuert mit russischen Narrativen und anderen mit Blick auf meine Person, ja, ganz, ganz viele trolle Bots unterwegs sind, ja, die gerade diese Sexismus-Schiene mit bedienen, ja, und ganz viel auch so Frauenhass mit ins Netz spielen. Und deswegen ist für mich halt so wichtig, dass wir endlich, ich glaube, es ist mittlerweile Mut finden, als Europäer klar zu sagen, wir sind ein Kontinent, wir sind Demokratien, da muss man sich an Spielregeln halten. Und das, was auf der Straße als Spielregel gilt, also keine wüsten Beleidigungen. Sexismus kann man genauso anzeigen wie Bedrohung oder gar Morddrohung. Das muss auch im Netz konsequent geahndet und die Plattformen dafür in Haftung und in Verantwortung genommen werden.
Sehen wir genauso.
Nach der Wahl wird es neue Koalitionsverhandlungen geben. Es gibt kaum einen Tag, an dem CSU-Chef Söder nicht sagt, dass es keine Unionskoalition mit den Grünen geben wird. Wollen Sie denn überhaupt, gerade auch nach den Ereignissen der letzten Zeit mit der Abstimmung im Bundestag gemeinsam mit der AfD?
Letzte Woche ist im Bundestag was passiert, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Und das hat mich und ich glaube viele so im Mark erschüttert, aber mich als Außenministerin vielleicht doch mal auf eine ganz besondere Art und Weise, weil ich schon in den Jahren davor auch im Ausland immer wieder darauf angesprochen wurde, was ist denn da los in Deutschland? So, wir dachten auf Deutschland, auf die Demokratie, ihr habt eure Geschichte so stark aufgearbeitet, auch das vielleicht mal wichtig zu wissen, wie viele Länder auch von uns gelernt haben, wie man nach den schlimmsten Verbrechen durch Aufarbeitung, Selbstreflexion, Selbstkritik, unsere klare Haltung, nie wieder darf sowas passieren, dann auch Vertrauen wieder auf seinem Kontinent finden kann. Und es war ja jahrzehntelang die klare Haltung aller demokratischen Parteien und deswegen never ever eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten. Und zugleich auch wieder digitalisierte, vernetzte Welt hat man natürlich auch überall auf der Welt mitbekommen. Also ich meine, da wissen die nicht, was die Landtagswahlen in Thüringen oder in Brandenburg sind. So wie wir auch nicht wissen, wie irgendein Bundesstaat in Australien unbedingt abgestimmt hat. Aber Leute, die sich interessieren, weil sie als Fachkräfte nach Deutschland kommen wollen oder wenn sie anders einen Bezug haben, haben mich immer wieder darauf angesprochen, bin ich denn da sicher? Ja, ich will jetzt als Koch anfangen. Und das ist eben das, was mich, wie gesagt, letzte Woche so im Kern erschüttert hat, dass aus meiner Sicht die Union da in was reingeschlittert ist, was sie am Anfang so nicht geplant hat, aber dann nicht die Kraft gefunden hat, auf halber Strecke zu sagen, okay, das wollten wir nicht oder es war ein Fehler. Und ich sage immer, auch ich habe Fehler gemacht. Ja, jeder macht mal Fehler. Aber dann die Kraft zu haben, zu sagen, okay, wir müssen unseren Kurs korrigieren. Und das hat jetzt Auswirkungen. Die AfD hat gejubelt. Wir haben eine Zäsur im Bundestag. Es hat aber eben auch Auswirkungen weltweit und in der Außenpolitik und gerade für das Fachkräftemangelthema. Und daher auf die Frage jetzt mit Blick auf die Union, deswegen habe ich am Freitag in der Bundestagsdebatte so deutlich gemacht und sage auch das jetzt mit Blick auf mögliche Regierungsbildung. Es muss vollkommen klar von der Union sein, aus meiner Sicht, wenn sie dieses Land mitregieren will, so oder so, egal mit wem zusammen, dass die Brandmauer nach rechts außen steht, weil wir ansonsten das, was ja auch ein Friedrich Merz noch eine Woche davor gesagt hat, er möchte Europa ganz stark machen mit Vertrauen in Deutschland. Wer soll denn in Deutschland in die nächste Bundesregierung vertrauen, wenn eine Union, wenn sie denn mitregiert oder diese Regierung gar führen sollte, nicht das Vertrauen der europäischen Nachbarn genießt, dass hier keine gemeinsame Sache mit einer rechtsradikalen Partei gemacht wird. Und deswegen ist das für uns ein zentraler Kasus Knactus. Und ich glaube, man sieht ja auch bei nicht nur die Demonstrationen in diesem Land, sondern Handwerksbetriebe, große Unternehmen, die alle klar und deutlich sagen, es braucht diese Brandmauer gegen Rechtsextreme auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Ihre Rede habe ich live im Fernsehen mitverfolgt, einer der wenigen Momente, in denen ich gebannt vor Phoenix vom Fernseher saß. Friedrich Merz spricht ja von dieser Bundestagsdebatte als Sternstunde des Parlaments und ist sich sicher, dass die demokratischen Parteien nach der Wahl miteinander sprechen werden. Ich bin sehr gespannt über die weiteren Entwicklungen. Allerdings wollen wir mit Ihnen über den Ukraine-Krieg heute sprechen. Denn die Berichte aus den Ostgebieten sind seit Monaten äußerst deprimierend. Teilen Sie diese düstere Analyse? Hat die Ukraine den Krieg eigentlich schon verloren?
Nein, das nicht. Aber, und ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, erstens, dass das größte Glück für uns alle ist, dass wir hier einfach ganz gemütlich beim Kaffee zusammensitzen können, auch, dass wir uns im Bundestag streiten, aber alle in Sicherheit sind und vor allen Dingen auch frei streiten können. Auch das ist ja, wenn man jetzt an Russland und Belarus denkt, keine Selbstverständlichkeit auf diesem Kontinent. Und aber mit Blick auf die Ukraine, mit jedem Tag, wo russische Truppen weiter vorziehen, sterben Menschen. Werden Kinder verschleppt? Auch das ist so ein Thema, das war mal irgendwie in der öffentlichen Debatte, ist total untergegangen. Es gibt Schätzungen, dass mindestens 20.000 Kinder aus der Ostukraine nach Russland verschleppt worden sind, also ihren Eltern oder in den Heimen, wo sie waren, einfach gekidnappt worden sind. Und mit jedem Tag, wo die Ukraine sich nicht verteidigen kann, also jedes Dorf, jede Stadt verteidigen kann, bedeutet das für Menschen wie uns, für Studierende, für Mütter, für Eltern, für Kinder im Zweifel ihr Leben geben zu müssen. Und daher habe ich so deutlich auch in den letzten Wochen gesagt, Putin ist total egal, dass wir hier gerade im Wahlkampf sind. Der freut sich sogar, weil die Konzentration halt so auf die Innenpolitik ist. Aber wir dürfen unsere Ukraine-Unterstützung jetzt nicht halbieren, wie das leider gerade im Haushalt vorgesehen ist, sondern wir müssen erst recht alles dafür tun, dass die Ukraine sich verteidigen kann und damit auch uns verteidigt, weil wenn die Truppen immer weiter fortrücken, dann kommt als nächstes Polen. Und ich lebe selber in Brandenburg und diskutiere das da auch viel in Schulen, weil da noch ein paar mehr Leute sind, die sagen, ach, ist das alles richtig mit den Waffenlieferungen? Und ich sage dann immer so, jetzt mal alle Handys raus, ja. Macht Google Maps auf, wir leben hier in Brandenburg, hier ist die Oder direkt an der Grenze, dann kommt Polen. Und fühlt ihr euch wirklich sicher, wenn ich jetzt hier rausgehe und dann vor laufender Kamera verkünde, ich finde, Deutschland muss die Unterstützung der Ukraine einstellen, dann würden alle Länder um uns herum auch sagen, ja, dann machen wir auch nichts mehr. Und dann gucken wir einfach zu, wie diese Truppen immer weiter vorziehen. Und darum geht es bei dieser Ukraine-Unterstützung, Menschenleben zu retten in der Ukraine, aber auch alles dafür tun, dass nicht noch mehr Länder in diesen Krieg durch Putin mit hineingezogen werden.
Sie gehörten, wie man ja auch gerade schon raushören kann, immer zu den stärksten Unterstützerinnen der Ukraine in der deutschen Politik. Hat Deutschland genug getan oder geben Sie sich eventuell auch eine Mitschuld daran, dass die Ukraine gerade eben nicht alles hat, was sie bräuchte, um sich angemessen gegen den Angriff weiterhin zur Wehr zu setzen?
Es hätte mehr gebraucht und deswegen habe ich immer für mehr geworben. Das ist ja auch allseits bekannt, auch mit Blick auf weitreichende Waffen. Weil ich selber 9 oder 10 Mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr ganz genau, dort gewesen bin. Ich war an der Frontlinie direkt in so einem wie Dreieck Belarus, Russland und dann Ukraine, mitten im Wald, hab da Grenzpolizei, das ist Polizei und Grenzschutz zusammen besucht, die unter der Erde im Prinzip seit 2,5 Jahren leben, weil sie da Tunnel geschaffen haben, um zu verhindern, dass russische Truppen über die Grenze kommen. Und da erlebt man es halt hautnah oder wie auch in Kharkiv, wo ich gewesen bin und mit jungen Menschen wie euch gesprochen haben. Und ich habe gefragt, was ist euer größter Wunsch? Und die eine meinte, einfach ganz normal wieder Volleyball spielen zu können. Das hat immer so deutlich gemacht, das sind Menschen wie wir, die ein ganz normales Leben hatten, so wie wir ja, Jugendliche zum Volleyball gegangen sind. Und die können auch nicht mal mehr zur Schule gehen, weil sie so dicht an der russischen Grenze leben, dass der Luftalarm, als ich da war, wurde auch mir gesagt, also Schutzmaßnahme zählen sie bis 45 und wenn sie bei 50 angekommen sind, dann ist alles gut. Mehr können sie sowieso nicht tun, weil hier gibt es gar keine Luftabwehr, die das abfangen kann, weil halt die Grenze so dicht ist. Und als ich da war, und das ist jetzt schon, glaube ich, fast 2 Jahre her, danach habe ich gesagt, natürlich braucht es auch Waffensysteme, die verhindern können, dass die Rakete erst abgeschossen wird, hier an der Grenze, Kharkiv, 1 Million Menschen. Wenn man erst sagt, wir können die Rakete erst abschießen, wenn sie schon über Kharkiv steht, ja, dann wird das Krankenhaus, die Schule oder was auch immer getroffen. Das war nicht möglich, weil wir in einer Demokratie leben, weil wir ein Regierungssystem haben, wo alle zustimmen müssen. Auch dafür trete ich bei dieser Bundestagswahl an, deutlich zu machen, wir müssen die Ukraine-Unterstützung erst jetzt hochfahren, auch nochmal mit dem neuen US-Präsidenten Trump, weil wir uns nicht drauf verlassen können. Im Zweifel werden es die Amerikaner schon richten. Und weil, nochmal gesagt, es um unseren Frieden geht. Ich möchte, dass ihr, dass meine Kinder auch in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn manche der jetzigen Politiker vielleicht weder noch im Amt sind, noch vielleicht unter uns sein sollten, weiterhin hier in Frieden leben können. Und es wird nur funktionieren, wenn Putin, der erklärt hat, dass er die europäische Friedensordnung brechen will, damit scheitert und eben nicht in Europa wieder das Recht des Stärkeren gilt, sondern einfach die Stärke des Rechts, dass man andere Staaten nicht angreift.
Olaf Scholz prahlt in seinem Wahlkampf mit seiner Besonnenheit, die viele aber als Zögerlichkeit sehen. Sie haben gerade erzählt, Sie haben die Situation in der Ukraine wie keine andere mitbekommen. Sind Sie denn auch menschlich enttäuscht vom Kanzler, dass er so das Leid der Ukraine als Wahlkampfthema benutzt?
Was ich nicht verstanden habe, und natürlich haben wir ganz viel intern darüber geredet, und auch das ist mir wichtig in der Politik, man braucht Vertraulichkeit, man braucht Verlässlichkeit, und auch wenn Wahlkampf ist, gilt das für mich weiter. Mein Credo war immer, als ich in die Politik gegangen bin, du musst dir jeden Tag in den Spiegel schauen können. Und deswegen war auch ein Credo, man kann auch Spitzenpolitikerin sein und immer dabei ehrlich bleiben. Natürlich muss man wie im Sport ja auch strategisch geschickt sein und ein bisschen zocken können. Aber so ein paar Grundsätze, man könnte auch sagen konservative Tugenden, die halte ich für richtig. Deswegen plaudere ich jetzt nicht über persönliche Enttäuschung, aber was ich auch öffentlich gesagt habe, weil ich bin ja eine Politikerin meiner Partei und dafür bin ich angetreten und auch in diese Regierung gewählt worden, dass für mich halt Verantwortung heißt, Dinge, die man erstens zugesagt hat, dann auch zu halten. Und wir haben als Bundesregierung, das war der Punkt, wo ich vorher ein bisschen so angedeutet habe, auch im Vergleich zur Union, wir hatten eine Bundestagsdebatte, wo sowohl der Bundeskanzler als auch ich gesagt habe, wir korrigieren hier unsere bisherige deutsche Politik um 180 Grad, weil sich einfach die Welt und Europa komplett verändert hat. Und vorher hat es keine Waffenlieferung in die Ukraine gegeben, weil viele, auch ich damals, gesagt haben, das kriegen wir am Verhandlungstisch hoffentlich geregelt. Jetzt ist die bittere Realität, dass Putin das nicht wollte. Und jetzt ist es richtig zu sagen, was in der Vergangenheit richtig war, ist jetzt nicht mehr richtig. Und deswegen ändern wir unseren Kurs. Und das haben wir klar und deutlich gesagt. Und dass es dann aber in den 2,5 Jahren immer wieder und dann leider auch von der SPD, unserem Koalitionspartner, weil gerade eine Europawahl anstand oder Wahlen in Ostdeutschland anstanden, gesagt wurden, ja, jetzt müssen wir mal gucken, oder jetzt zuletzt sogar der SPD-Generalsekretär gesagt hat, wir können die Ukraine nicht mehr unterstützen, weil wir sonst Renten kürzen müssen. Ich weiß gar nicht, ob er es mittlerweile korrigiert hat, aber das ist einfach faktisch falsch. Ja, und wenn wir so anfangen, weil Wahlkampf ist, plötzlich nicht mehr zu dem zu stehen, erstens, was man vorher gesagt hat, aber vor allen Dingen auch, was für unsere eigene Sicherheit wichtig ist, oder soziale Absicherung mit den Rentenkürzungen gegen unsere äußere Sicherheit auszuspielen. Ich meine, das ist das perfekte Playbook für Putin. Genau das will er. Er will uns als Demokratien in der Gesellschaft spalten. Er will diese Frage von sozialer Gerechtigkeit gegen Friedenssicherung stellen. Und auch schon allein deswegen wäre fatal, wenn wir diesen Weg gehen.
Die Unterstützungskritiker verweisen immer wieder darauf, dass es doch mehr diplomatische Verhandlungen, Bemühungen geben müsste. Gibt es denn derzeit tatsächlich gar keine direkten Drähte zwischen den Regierungen, in denen Verhandlungsmöglichkeiten sondiert werden?
Wir haben all die 3 Jahre, sind es jetzt ja fast, nonstop auf allen Ebenen, auf allen diplomatischen Wegen immer wieder versucht, dass wir erstmal zu einem Waffenstillstand kommen, dass wir zu einem Rückzug der Truppen kommen. Und es gab auch viele andere Länder auf der Welt, die am Anfang, weil Putins Propaganda ja dann am Anfang war, ja eigentlich hat ja die NATO diesen Krieg angefangen. Und natürlich waren viele Länder auf der Welt auch verunsichert, weil ich meine, ich habe überall angerufen und habe gesagt, unsere europäische Friedensordnung steht unter Beschuss im wahrsten Sinne des Wortes. Bitte helft uns. So, dann haben manche Länder gesagt, ja und wo wart ihr bitte, als wir euch brauchten? Und das ist auch wichtig in diesen Zeiten zu verstehen, wenn manche sagen, wir sollten uns nicht in anderen Regionen so engagieren. Ja, das ist natürlich alles ein Geben und Nehmen. Aber es gab natürlich auch etliche Länder, die gesagt haben, wir wissen gar nicht so richtig, wo die Ukraine ist. Und ich meine, bei uns wissen auch manche nicht, wo Tuvalu ist. Ja, wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auf der Landkarte auch nicht genau mit dem Finger drauf zeigen können. So, und deswegen war es am Anfang schon so, dass ich vor allen Dingen diplomatisch, vor allen Dingen ganz, ganz viel in der Welt erstmal anderen Ländern erklärt habe, die sind da einmarschiert, das ist ein Bruch des Völkerrechts und wenn wir das jetzt tolerieren, Russland ist Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, dann kann das in Zukunft jedes Land der Welt machen. So, und diese diplomatische Anstrengung, das war wirklich rund um die Uhr, hat dazu geführt, dass insbesondere auch afrikanische Länder, ja, wo viele Konflikte auch auf dem afrikanischen Kontinent sind, gesagt haben, okay, dann probieren wir es auch mal und vielleicht können wir ja die Tür noch mal anders öffnen. Und auch das habe ich immer wieder als Außenministerin unterstützt. Dann ist eine afrikanische Delegation nach Russland gereist und hat vorgeschlagen, lasst uns doch erstmal anfangen als Friedensschritte, weil Putin gesagt hat, nee, mit den Europäern reden wir überhaupt gar nicht. Ja, er hat ja nach wie vor behauptet, wir hätten den Krieg irgendwie angefangen. Dann haben die vorgeschlagen, okay, dann machen wir erstmal, die verschleppten Kinder können zurückkommen, weil das wäre ja ein Vertrauensvorschuss. Dann kann man Schritt für Schritt Dinge auf den Weg bringen. Selbst das hat Putin abgelehnt. Und das macht immer wieder so deutlich, ja, wir machen jeden Tag, hier ist der Friedenstisch, bitte komm an den Verhandlungstisch. Aber wenn die Antwort auf verschleppte Kinder ist, nee, das geht den Kindern hier besser in Russland ohne ihre Eltern, dann sieht man halt, dass derzeit keine Verhandlungsbereitschaft da war. Im Sommer auch stark unterstützt von uns Deutschen, weil natürlich auch wir das versucht haben, gab es eine große Friedenskonferenz, auch wieder im Frühsommer in der Schweiz. Da haben wir auch Zelensky nochmal deutlich gemacht, aktiv zu sagen, Russland sollte an diesen Verhandlungen teilnehmen. Dann war Russlands Antwort, ein paar Tage später ein Kinderkrankenhaus zu bombardieren, so. Und das bezeigt halt, weswegen wir in so einem Moment, wo derjenige, der den Krieg gestartet hat, noch nicht mal bereit ist, aufzuhören, Bomben zu werfen, warum eben eine Verteidigung so wichtig ist, weil sonst die Ukraine zu Ende ist, solange Putin nicht über Frieden sprechen möchte.
Wir haben es vorhin kurz schon angesprochen, mit der neuen Trump-Administration kommt jetzt auch wieder eine neue Dynamik in den Ukraine-Krieg. Viele haben Angst vor diesem Machtwechsel. Haben Sie überhaupt schon mit der neuen Administration über konkrete Ukraine-Strategien gesprochen oder kriegen Sie bis jetzt auch nur Trumps nächste Schritte aus den Medien mit?
Also wir haben zum einen, auch das ist ja ganz viel Arbeit von Diplomatie, das kriegt man immer nicht mit, weil vieles auch hinter verschlossenen Türen stattfindet und der größte diplomatische Erfolg ist die abgewendete Krise, wo gar keiner merkt, dass es eine Krise gegeben hat. Einmal Stichwort Moldau zum Beispiel. Putins Ziel war, den kleinen Staat Moldau gleich mit reinzureißen. So, und das war auch eins der zentralen Themen für mich, das zu verhindern. Aber Details vielleicht wann anders mal dazu zu den Amerikanern. Und natürlich haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren als Europäer auch intensiv darauf vorbereitet, weil in Demokratien zum Glück weiß niemand, wie das ausgeht. Was würde es bedeuten, wenn es eine zweite Trump-Amtszeit gibt? Weil wir natürlich auf ein paar Dinge der ersten auch gelernt haben. Deswegen auch über die Ukraine-Frage war ich in den anderthalb Jahren davor mit ganz vielen auch Republikanern immer wieder im Austausch. Ich war in Texas bei einem der zentralen Gouverneure vor Ort und da war nämlich gerade noch auch von den MAGA-Leuten stark diese These, naja, also dieser Krieg geht uns gar nichts an und wir steigen sowieso aus der NATO aus. Also vieles hat schon vorher stattgefunden und dann habe ich in Texas zum Beispiel deutlich gemacht, da sind mehr als 100 deutsche führende Unternehmen. Also, wenn die USA nicht mehr in der NATO sein sollte, ich weiß nicht, ob diese deutschen Unternehmen hier weiter Arbeitsplätze und irgendwelche Wirtschaftskraft leisten können, weil dann haben wir erstmal ein ganz anderes Problem in Deutschland und in Europa. So, und da haben wir jetzt auch gesehen, dass sich das alles natürlich nicht nur von mir, sondern von anderen auch ganz intensiv als Investition gelohnt hat, weil von dieser Ankündigung in 24 Stunden hat er den Krieg gelöst, ist jetzt nicht mehr so viel zu hören. Und dann habe ich, weiß gar nicht, wie lange das jetzt her, vor 2 Wochen war das, glaube ich, mit dem amerikanischen Amtskollegen, nachdem er dann auch Außenminister geworden ist, dann kann man ja erst die Gespräche offiziell aufnehmen, haben wir miteinander telefoniert und natürlich auch sehr stark über die Ukraine-Frage gesprochen, waren sehr auch an der Einschätzung zu Syrien von uns interessiert. Und es findet jetzt nächste Woche die Münchner Sicherheitskonferenz, also in München logischerweise, als bei uns in Deutschland statt. Da wird er auch zu Gast sein und das wird vor allen Dingen der Moment sein, wo wir dann, das ist immer wichtig, sich in die Augen zu schauen und dann auch intensiver darüber sprechen zu können. Aber das muss man auch deutlich sagen, so ist es halt. Es wird anders sein als mit dem Amtsvorgänger Tony Blinken, mit dem ich super eng ständig hin und her ge-SMS't habe, weil der neue Präsident eher ein Präsident ist, der seinen Außenministern und allen anderen Akteuren, ich sag's mal ganz diplomatisch, nicht so viel Freiraum gibt, die strategischen Linien lange vorzudiskutieren und die mit den Partnern engstens abzusprechen.
Als letzte Frage zu diesem Ukraine, leider lässt die Zeit nicht mehr zu. Ihr Team freut sich bestimmt auch über eine kurze Antwort.
Sie auch, ihr auch.
Nein, wir uns nicht.
Wir haben Endloszeit.
Ein möglicher Waffenstillstand oder Friedensvertrag müsste ja in irgendeiner Form gesichert werden mit Sicherheitsgarantien oder dergleichen. Könnten Sie sich vorstellen, dass deutsche Truppen innerhalb eines internationalen Kontingents, beispielsweise im Rahmen einer europäischen Initiative, hierfür in die Ukraine entsendet werden?
Ich habe beim NATO-Treffen im Dezember, also sozusagen direkt im Anschluss auch der Bestätigung der neuen US-Administration, als wir als Außenminister zusammen waren, öffentlich auch deutlich gemacht. Es braucht für eine Friedenssicherung natürlich ein europäisches, starkes Engagement. Ich habe es ja kurz hier angesprochen mit anderen Ländern. Also wenn wir andere Länder dafür gewinnen wollen, wenn es dann zu einem Friedensvertrag hoffentlich eher früher als später kommt, dann muss der abgesichert sein. Weil wir können uns nicht nochmal darauf verlassen, wie nach 2014, nach der Krim-Besetzung, da hatten wir auch eine Mission, das war eine OSZE-Mission, also zivile Beobachter. Ja, und am Ende war es die Vorbereitung für die Vollinvasion. Das heißt, es braucht natürlich eine Absicherung des Friedens. Und dafür müssen Europäer, und Deutschland ist eins der größten Länder, eine Rolle spielen. Und deswegen habe ich damals schon gesagt, wir bereiten Elemente so eines Friedensplans vor. Und was das dann genau ist, das muss man in der Situation sehen. Wenn Putin jetzt irgendwann sagen würde, alles ein riesengroßer Fehler, ich ziehe meine Truppen komplett zurück und ich trete zurück als Präsident, ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man in eine Lösung hereinkommt, wo zum Glück die Waffen irgendwie schweigen, aber man schon sieht, im Hinterland werden nochmal andere Truppen mobilisiert. Was ist zum Beispiel mit der NATO-Mitgliedschaft? Auch das ist ja ein Element, was Sicherheit geben würde. Wenn das in dem Moment nicht möglich ist, braucht es eine robustere Schutztruppe. Und deswegen gibt es unterschiedliche Puzzlestücke. Und ich bin eine Freundin davon, der offenen Worte, und habe deswegen auch deutlich gemacht, dass da natürlich Deutschland eine wichtige Rolle spielt, weil, das ist mir auch immer wichtig, alle anderen waren in kritischen Momenten unserer Geschichte für uns da, als wir sie brauchen. Sowieso nach dem Zweiten Weltkrieg uns zu vergeben, dass wir wieder in die Europäische Union, die dann überhaupt geschaffen worden ist, aufgenommen worden sind. Aber auch vor 35 Jahren, Deutschland wäre niemals wieder vereint, mitten im Herzen Europas, wenn nicht alle unsere Nachbarn gesagt haben, wir vertrauen auf Deutschland, dass das, was im Grundgesetz steht, ist mein Lieblingssatz, dem Frieden in der Welt zu dienen in einem vereinten oder geeinten Europa. So, und das ist unsere Aufgabe und das bedeutet dann auch, dem Frieden in der Welt zu dienen. Zugleich, und das habe ich dann auch gesehen, am Tag danach stand sofort, Baerbock will Truppen in die Ukraine schicken, und dann haben ganz bewusst...
Schlagzeile wollten wir auch.
Ja, genau, und das weiß ich. Aber ich unterstelle euch nicht, dass wie manch andere, die eigentlich mit mir zusammen regieren, im Zweifel noch ein Spin suggeriert haben, ja, als würde ich ein aktives Kriegsgeschehen. Und das ist halt aber wieder das Problem in diesen Zeiten. Wir müssen Frieden vordenken, sonst wird Frieden niemals kommen. Wenn es aber selbst bei uns im Inland gar nicht mehr möglich ist, Dinge vorzudenken, weil ganz bewusst immer Sätze verdreht werden, dann sagt das nicht nur was über unsere Zeit aus, sondern dann macht es aus meiner Sicht gerade vertrauensvolle Gespräche fast unmöglich. Deswegen klar und deutlich, dass auch aus eurer Sendung reingeht, in dieser Situation, ja, dass ich meine, seit 3 Jahren unterstützen wir die Ukraine, dadurch, dass sie sich verteidigen können und tun alles dafür, dass Deutschland in den Krieg nicht reingezogen wird. Aber wenn die Chance für Frieden da ist, dann muss auch Deutschland und dann muss ganz Europa da sein, dass wir diesen Frieden dann für immer wirklich sichern.
Am Ende unseres Podcasts darf sich jeder Gast ein Lied wünschen. Wir haben uns heute, wir haben gerade von Ihrem Kollegen Tony Blinken gehört, wir haben uns vorhin nochmal das Video angeschaut, wie er Rockin' in the Free World in der Ukraine spielt. Warum kriegen das die Amerikaner so gut hin und wir sehen keine deutsche Außenministerin, die mit einer E-Gitarre in der Ukraine auftritt?
Weil die deutsche Außenministerin jetzt, leider würde ich fast sagen, ich wollte früher immer Rockstar werden und meine Kinder sagen, singen nicht mal unter der Dusche, ja, also und ich das niemandem in diesem Land zumuten möchte und die Außenministerin in ihrer Jugend nicht E-Gitarre gelernt hat, sondern Trampolin springen. Ja. Also, aber einen Musikwunsch hätte ich trotzdem, auch wenn ich mich hüte, hier irgendwas zu singen.
Was wünschen Sie sich denn?
Auch wenn das natürlich ein tolles Lied von Tony Blinken wäre, wünsche ich mir eins meiner jahrzehntelangen eigenen, so alt bin ich schon, Lieblingslieder. Und mich fragen immer viele bei den Krisen der Welt, warum hast du trotzdem noch gute Laune? Und ich glaube, dass man, wenn man nicht an das Gute glaubt und daran, dass man Dinge wirklich zum Positiven verändern kann, in der Politik falsch ist. Und deswegen wünsche ich mir ein Gute-Laune-Lied, auch mit einer leichten politischen Botschaft. Hey ja, von Outkast.
Sehr cool. Wir freuen uns sehr drauf.
Werden wir dann unter der Dusche singen.
Tanzen kann man dazu sehr gut.
Das versuchen wir. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke sehr.
Danke, hat viel Spaß gemacht. Alles Gute.
Danke. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so.
Then what makes something? What makes?